Hallo, liebe Camperman und Camperwoman, hier sind wieder die Camperman. Mein Name ist Reinhard und ich freue mich heute über einen Ausflug in die Bretagne.
Hier ist Nadine, hallo. Ich habe euch diese Woche mal wieder Musik mitgebracht und zwar den wunderbaren Phil Bouriva. Der hat nicht nur ein tolles Album namens Modern Melancholia gemacht, sondern ist auch Camper. Haha, so halb zumindest.
Und ich habe heute den richtigen Anschluss unter der falschen Nummer, keine Ahnung. Ich habe ein Telefon dabei, das uns in jeder Situation, auch beim Campen, bestimmt gute Dienste leistet. Also viel Spaß, bleibt dran. Hier sind die Camperman.
Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
Mit Reinhard und Gerd. Und ein bisschen Nadine, genau. Hallo.
So ist es.
Na, mein Lieber.
Hallo, Gerd.
Geht's dir gut?
Mir geht's fein, ja, alles klasse. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, es ist meine Zeit jetzt. Ich komme so ein bisschen zum Durchatmen, komme ein bisschen runter. Ich mag die Kühle, ich mag hoffentlich viel Indian Summer Style. Und momentan sieht es noch nicht so danach aus, aber der Oktober ist noch lang.
Nasser Sommer ist es ein bisschen, ne? Also nasser Indian Summer. Ich habe jetzt irgendwie auch dann schon das Gefühl so, dass wir vielleicht ja jetzt in diesen Tagen so ein bisschen das bekommen, was wir im Sommer jetzt nicht so viel hatten. Jetzt wollen die nochmal so ein bisschen was begießen. Naja, nicht in jeder Region ist es ja auch so easy wie im Norden. Bin mal gespannt, so was da jetzt noch runterkommt. Also ich hoffe auch auf einen warmen Herbst. Also das ist irgendwie nochmal so Ausflugswetter wird und so. Ich wohne jetzt ja in Lüneburg, bei der Lüneburger Heide und das ist ja fantastisch im Herbst. Das ist ja von der Luft toll, von den Farben ist es schön und ich liebe den Herbst auch und dann da nochmal ein bisschen die Zeit zu verbringen draußen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Willst du nochmal weg?
Ja, wir werden bitte.
Willst du nochmal weg?
Ja, genau. Ja, wir fahren tatsächlich nochmal weg. Ich war eigentlich auch so, dass ich fast meine Frau überzeugen konnte, mit dem Camper loszufahren, aber sie meinte, da, wo wir jetzt hinwollen, nochmal in die Berge. Oh, meint sie bitte, bitte einmal. Wir waren jetzt ja schon mal so probeweise mit Zelt und sie lass uns bitte nochmal einmal eine Wohnung irgendwo, eine Ferienwohnung und das. Vielleicht kriege ich sie nochmal auf so einen Tagesausflug oder Wochenendeausflug irgendwo ins Grüne, tatsächlich in eure Gegend da, irgendwie in die
Lüneburger Heide. Das, dann koche ich den Kaffee.
Machen wir. Du, ja, wir werden dann da, das ist jetzt angetriggert, wir werden das tun und wir werden dann davon berichten.
Ja, bitte. Sag mal, aber jetzt, das eine ist ja in die Berge fahren oder eben halt nach Lüneburg und in Lüneburger Heide, aber eben, du hast ja auch in der Anmoderation ja schon erwähnt, es geht ja doch mehr wieder zu deiner richtigen Liebe, ne, nach Frankreich oder so, oder?
Ja, ich werde es ja auch nicht los und ich, deswegen, das war auch so der Hintergrund, warum wir uns jetzt nochmal, als wir uns vorher unterhalten haben, was können wir nochmal machen und ich bin ja großer Fan von Frankreich. Aber ich bin ja auch ein Engländer-Fan, das ist ja bekannt. Und was läge da näher, als zu sagen, wir beleuchten mal wieder ein bisschen die Bretagne, eine ganz besondere Region. Wie der Name schon sagt, Bretagne, bretonisch geprägt. Es ist ja eigentlich die am wenigsten französische Region, wenn man so will. Sie liegt sehr nah, auch an die englische Insel angelehnt oder geografisch in der Nähe der englischen Insel. Und die Bretonen sind ja auch tatsächlich ursprünglich keltische, wenn man so will, Flüchtlinge aus England, also aus Wallis, aus Wales, also walisische und keltische, keltischen Ursprungs dort. Also Cornwall, wenn man so will, als englische Region. Dort sind das eben Auswanderer, die da in diese Region der heutigen Bretagne übergesiedelt sind und da eben in diesem westlichen Zipfel von Frankreich, diesem ganz besonderen Zipfel, eben in diesem Departement in der französischen, in der bretonischen Region, sind genauer gesagt vier Departements, die da diese Bretagne sozusagen prägen. Und da gibt es einen, das nennt sich Finistère, das Departement Finistère, was es mir sehr angetan hat. Finistère kommt aus der römischen Zeit, nennt sich Finis Terra übersetzt, also Ende der Erde. Und das passt so ein bisschen, der äußerste Zipfel. Und viele, die das, die Bretagne schon kennen, die werden wissen, wovon ich rede. Und ich will da auch gar nicht so sehr jetzt so ins Detail gehen, also in die Historie gehen, sondern eher auf einen ganz besonderen Campingplatz oder eine Region, die sich da auf einer Halbinsel, Croissant nennt die sich. Und da sind wir schon vor langer Zeit mal gewesen, als meine Frau und ich uns gerade kennenlernten, hatten wir noch gar keine Kinder. Und wir erinnern das als sehr, sehr feinen, sehr schönen Urlaub. Es ist sehr abwechslungsreich da. Man hat da Strände, man hat da Steilküste mit typischen Buchten und das Ganze eben von dem, ja, von dem Wasser des, des, der Nordsee, des Atlantiks eigentlich geprägt. Und ganz, ganz feine Gegend dort. Und ein Campingplatz, der uns da eben schon vor 25 Jahren mal gefangen hat, zu dem wollen wir mal wieder. Les Bruyères nennt er sich und auf dieser Halbinsel von Croissant gelegen. Und wenn ich mir so heute die Fotos angucke, dann hat sich da eigentlich gar nicht so viel verändert. Es ist sehr, sehr grün. Sehr, sehr großzügig bemessen. Also es gibt da zwar auch so abgesteckte Parzellen für die einzelnen Bereiche, ob man jetzt mit dem Karawan, mit dem Zelt oder mit dem normalen Auto dahin will. Und ja, das Ganze sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr großzügig angelegt. Und was ich eben auch heutzutage immer wichtiger finde, dass du, wenn du auch eigentlich nur so so im Hopping bist, so also gar nicht so, so sagst, du willst jetzt irgendwie eine Woche oder zwei irgendwo fest bleiben, sondern du willst auch so das als Zwischenstation wählen, dann ist auch das tatsächlich da möglich. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Faktor, weil ich so den Eindruck habe, das wird auch immer schwieriger, Plätze zu finden, wo du mehr oder weniger nur auf der Durchreise bist. Was jetzt nicht mein Anspruch jetzt hierfür ist, aber was eben, was ich auch schön finde, wenn du diese Option eben auch hast.
Ja, gerade wenn du dann auf der Ecke bist, ich war da auch schon, also wenn du, also nicht da jetzt auf dem Platz, aber in der Region, und da gibt es ja wirklich so viel zu sehen, und dann sind die Wege dann am Ende des Tages doch ein bisschen weiter. Und wenn man da dann irgendwie so einen Platz hat, wo man so auch mal nur zwei, drei Tage gerne steht, dann ist es ja auch fein. Also es ist ja in der Nähe von Brest, das ist ja auch sehr schön. Und was, ich, was mir gefällt, also diese, diese Bucht da über, das gehört da auch noch zu Britannien. Ne? Also wenn man dieses, da wo die Inseln Guernsey und Jersey sind von England, darum fand, das, fand ich das ganz geil eigentlich, was du gesagt hast. Also das, so naheliegende Sachen, ne? Also allein der Name sagt es ja eigentlich schon. Aber wie dicht eben halt England tatsächlich an der Küste dran ist, durch die Inseln allein schon, das ist ja schon, so, schon spektakulär. Das hat, man hat ja auch ein bisschen Wirkung aufs Essen, auf die Architektur, auf den, den Umgang miteinander. Das ist ein anderer Teil von Frankreich, das merkt man da. Also das ist schon, schon spannend. Also ich, ich mochte das auch super gerne da, super gerne.
Genau, wie du sagst, ja. Also Essen, klar, das ganze Essen ist zum Teil da eben auch englisch geprägt. Du merkst es, wenn du da so Essen oder so Speisen, auch die, so, da gibt es so, so Spezialitäten wie Clafouti. Das ist so ein englisch geprägter Kuchen, also ein warmer Kuchen, der mit so diesem dicken Teich und dann mit verschiedenen Früchten, mit Äpfeln oder Kirschen oder Himbeeren gebacken wird. Eine ganz tolle Geschichte. Und natürlich der Crêpe, der ist nun eher sehr, sehr französisch, natürlich traditionell geprägt, aber der, die Galette, wie man sie
Liebe aus, Galette. Ich liebe
aus,
Galette.
Ja, aus der Bretagne, Bretagne kennt, also in allen Variationen. Dazu eben Cidre, diesen Apfel, diesen Apfelwein.
Das ist ja wieder das Cider, ja, der eben halt auch in England gerne getrunken wird. Das merkt man dann schon so ein bisschen, ne? Also, dass die Kulinarik da irgendwie, die mögen sich, glaube ich, so.
Genau, sehr gegenseitig, also ne, inspiriert und ja. Und ja, man kann das endlos ausführen. Und was wir dort eben sehr schätzen gelernt haben, ist tatsächlich so dieses ursprüngliche, du bist da schon in so einer ganz eigenen Welt. So, ne? Die Lichter, die sind sehr, sehr bekannt, sehr berühmt dafür. Also in diesem Finistère tatsächlich, also es gibt da unglaublich lange Sonnenabende und es ist ein, ja, ein ganz, ganz eigenes Flair, ein ganz eigenes Licht, was da herrscht. Und ich erinnere das tatsächlich auf diesem Campingplatz, auf dem wir vor über 25 Jahren damals waren, als ja große, große Bereicherung, große Erinnerung. Und wir hoffen sehr darauf, wenn wir da im nächsten Sommer mal wieder hinfahren, dass sich das dann ähnlich da wieder darstellt.
Aber 25 Jahre sind eine lange Zeit, ne? Da kann sich ja viel getan haben. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Umgebung. Hast du denn mal so ein bisschen so mit dem Strich über die Landkarte, wie man so sagt, oder bei Google mit Street View, hast du dir das mal ein bisschen angeguckt, so wie das da jetzt ist?
Wir haben uns das, ja, haben wir tatsächlich, und wir haben auch den großen Vorteil, wir haben Familie da in der Nähe und die fahren da gerne hin und die berichten dann immer mal wieder, also Franzosen, meine Schwägerin als Deutsche, die Schwester meiner Frau lebt dort mit einem Franzosen und die berichten eigentlich das oder bestätigen das da eigentlich immer wieder, dass sich da tatsächlich so furchtbar viel nicht geändert hat. Also da, ich will nicht sagen, dass die Zeit da stehen geblieben ist, im Gegenteil, aber so ist, hat sich in der Modernisierung dann das alte Gute, das alte Flair eigentlich bewahrt. Ja. Und das ist auch das, was man so in den Rezensionen jetzt über diesen Platz so liest. Also es ist ein sehr, sehr freundlicher Empfang da, große Hilfsbereitschaft bei den Betreibern dort in den Rezensionen, die sich da niederschlägt oder widerspiegelt. Und im Vordergrund steht da tatsächlich auch, obwohl es sehr kindern, sehr familienfreundlich ist, die haben da auch einen großen Pool mit Rutsche und allem. Also die sind schon auch sehr modern und haben das Ganze auch eben angepasst an die Anforderungen so des modernen Camper-Anspruchs oder der Camper-Familie und sind aber trotzdem eben, haben sich so das bewahrt, dass sie sagen, das Thema Ruhe ist bei uns schon sehr, sehr, steht auch im Vordergrund. Also es gibt jetzt keine große Animation oder so. Und das finde ich schon immer sehr, sehr sympathisch, wenn man das dann liest, dass man weiß, du kommst dahin. Und ich bin auch jemand, der das Bunte mag. Hatte ich ja auch im letzten Bericht, als wir da in Holland waren. Da waren eben auch Familien und Einzelgänger, Einzeltäter in Anführungsstrichen. Es war alles dabei. Und wenn man das so hinkriegt, das ist dann so für mich dann auch das Leben, was ich mir unter Camping eben auch vorstelle. Eben Berührungen mit anderen, auch mit anderen Lebensmodellen, eben also, ne, wir als jetzt also als Paar irgendwie mit zwei Hunden, unsere Kinder sind aus dem Haus, aber wir treffen auch Familien, die eben noch kleine Kinder haben und das finde ich eben super und das ist so, das finde ich auch immer so schön, wenn Nadine dann auch so davon berichtet und das scheint hier tatsächlich auch der Anspruch zu sein, der auf diesem Platz sich wiederfindet, ja.
Ich bin ja vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren bin ich so ungefähr zweieinhalb Monate durch Frankreich gefahren. Und was ich mitgenommen habe, waren zwei Sachen. Das eine ist irgendwie, ich trinke jetzt mehr Rosé als jemals zuvor. Ich liebe das, weil in vielen Milchkannen bekommst du da dann irgendwie fantastische Auswahl an Weinen und hast dann irgendwie also auch wirklich Meterware an verschiedensten tollen Qualitäten und auch zu einem wirklich überschaubaren Preis. Das war toll. Also ich liebe seitdem Rosé, einen guten Rosé. Das finde ich total schön. Das hat für mich immer so dieses, wieder eine Reise nach Frankreich, so wenn ich es trinke. Das ist eine. Und es sprechen doch mehr Leute Englisch, als die Gerüchte so sagen. Das heißt, also ich kam dann auch so mit meinem Brocken Schulfranzösisch und mit einem vernünftigen Englisch da ganz gut zurecht. Ist es auch deine Erfahrung oder hast du so das Gefühl, so gerade da ist es schwierig, weil die sind dann eher wie die Norddeutschen. Wir wollen nicht. Also wenn wir wollen, dann ist es eher Familie. Aber eigentlich wollen wir nicht. Wie ist deine Erfahrung?
Also das war schon damals, vor 25 Jahren war das meine Erfahrung, dass da so ein Generationenwechsel stattgefunden hat. Wir wissen alle, dass wir uns da in dieser ganzen Region ja die Deutschen nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben vor irgendwie über 70 Jahren. Und das habe ich von beispielsweise einem alten Französischlehrer mal gehört, der da hingefahren ist und alles andere als sehr willkommen geheißen wurde. Also da waren dann noch so Altgediente, wahrscheinlich so Veteranen, die dann auch gesagt haben, bevor ihr Deutschen mir nicht mein Fahrrad zurückgebt, braucht ihr hier gar nicht anzukommen als Touristen. Solange werdet ihr hier von mir irgendwie abgewiesen, so, ne, freundlich ausgedrückt. Das haben wir vor 25 Jahren schon ganz anders erlebt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wenn du dich ein bisschen bemühst, auch nur zwei, drei Worte Französisch zu sprechen, sei es eben merci oder s'il vous plaît, dann oder bonjour, dann bist du da schon, dann ist das Eis schon zur Hälfte gebrochen da.
Und, das habe ich auch so gemerkt.
Also ich kann das wirklich nur, auch gerade da, unsere Familie sagt, also mein Schwager als Franzose sagt, die Bretonen sind Bretonen. Also Frankreich ist Frankreich, dann gibt es Paris als eigene Insel und dann gibt es die Bretagne. die wirklich nochmal einen ganz eigenen Charakter hat. Okay. Aber wir haben das schon damals da eigentlich nicht sonderlich, also irgendwie zu spüren bekommen, dass wir da nicht willkommen wären, weder als Deutsche noch als Nicht-Bretonen, sondern eher diesen eigenen Charakter der Bretagne als eben bretonische Lebensart wahrgenommen haben, die aber sehr, sehr offen ist und sehr, sehr willkommen, also sehr warmherzig. Man ist dort, glaube ich, sehr willkommen. Und ich glaube, das ist dann auch etwas, was sich dann auch darin ausdrückt, dass das dann diese Geschichte, so, die dann so rübergeschwappt ist aus England darüber, dass das wirklich eigentlich eine Art, ja, ethnische Mischregion auch so ein bisschen ist. Und das finde ich eben auch sehr, sehr spannend. Also wir haben das da mit großer Freude oder großer Warmherzigkeit da aufgenommen worden oder empfangen worden. Und ich habe den Eindruck, das gilt auch heute noch.
Das Einzige, was mir so wirklich vielleicht ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist irgendwie, als ich mit dem Camper da war, dass an vielen Stellen so eine Höhenbegrenzung war. Das heißt, also selbst wenn ich nur parken wollte, dann war das schwierig, dann Richtung Strand zu fahren. Parkplätze waren Mangelware für große Fahrzeuge. Das war schon ein bisschen doof. So, also klar, es gab Möglichkeiten, man musste da schon ein bisschen mehr gucken. Also da haben die schon einen Riegel vorgeschoben, dass da die ganzen Wildcamper sich dann irgendwo da einnisten und dann irgendwie die schönsten Plätze klauen. Also da muss man schon ein normales Auto haben, um da dann überall parken zu können. Also Camper mögen die auf den Campingplätzen, aber eben halt nicht sonst wo. Das hat man schon so ein bisschen gespürt, finde ich.
Das kann durchaus sein. Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Ich weiß, wir waren damals mit einem normalen PKW und unserem heute noch in Betrieb genommenen Baumwollzelt. Aber ich finde das, ich muss auch sagen, ich kann das ja irgendwo ein Stück weit verstehen. Ach, weil ich weiß, ich mache mir hier vielleicht auch keine Freunde gerade mit so einer Aussage in bei unserer Community, aber ich glaube, das ist auch etwas, wo wir in Zukunft eben wirklich auch schauen müssen, wo wir wirklich das auch limitieren. So, und ich glaube, dass sie gut daran tun, oder das kann ich nachvollziehen, wenn dann eben diese Gemeinden dort sagen, wir müssen hier das Ganze auch ein bisschen steuern, nennen wir es mal so.
Wir sehen das doch auch in anderen Bereichen, die jetzt nichts mit Campen zu tun hat, dass einige Städte irgendwie auch keine Lust mehr haben, dass ein Überangebot an Touristen sind, die dann möglicherweise die Preise nach oben treiben, die dann irgendwie die Städte auch so ein bisschen, ich will nicht sagen kaputt machen, aber verändern. So, also was weiß ich, in Barcelona ganz massiv, auch wenn jetzt irgendwie die ganzen Touristen da sind und wo die Leute keine Lust mehr darauf haben, dass die sich nicht mal in ihrem eigenen Viertel einen Kaffee leisten können oder auch keinen Platz mehr im Restaurant bekommen oder die Mietwohnung nicht mehr da zur Verfügung stehen, weil alle Leute mit Airbnb plötzlich arbeiten. Ich verstehe das total. Tourismus in einer Form, die dann jederzeit alles darf, ist keine gute Idee. Ich glaube, ein bisschen reglementieren sollte man schon. Ist für uns natürlich nicht so toll, wenn wir dann einfach mal spontan losfahren wollen. Aber es gibt noch genügend Plätze auf dieser Welt, wo man das kann. Und ich glaube, dann ein bisschen aufmerksam fahren. Vielleicht ist es so, ein bisschen aufmerksam Urlaub machen und merken so, ist es eine gute Idee, hierher zu fahren? Ist es hier eine gute Idee, sein Zelt, seinen Wagen aufzubauen und irgendwie sich so benehmen wie offene Hose? Ist meistens keine gute Idee. Also so ein bisschen so in den Stealth-Modus rein, versuchen da irgendwie einzutauchen in das Flair der Länder, in dem man so ist. Wie funktionieren die? Was finden die gut? Eine Sache kann ich sagen, was jedes Land gut findet, ist irgendwie zum Beispiel dort einzukaufen, da dann mit den Leuten vernünftig zu reden, Geld da zu lassen, ganz banal, und irgendwie auch nicht so irgendwie den typischen Deutschen raushängen lassen, wo man immer alles diskutiert, sodass man seine Rechte irgendwie nicht irgendwie so bekommt oder blablabla, aber ich habe doch gebucht, aber ich habe doch. Lasst das zu Hause, wenn ihr irgendwo seid. Aber das gilt immer, finde ich. Also das ist egal, was man macht.
Genau, einfache Regel, ne, behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden willst. Und wo du es gerade sagst, mit Preisen und mit Einkaufen, also interessant sind auch die Preise, die ich hier für sehr moderat halte. Sie sind jetzt kein Ganzjahres-Campingplatz da, also die Bruyères sind von Ende April bis Ende September immerhin. Also wenn du auch sagst, du willst ein bisschen außerhalb der Saison fahren, also im September hinein, dann unterhalten wir uns hier über 8,20 Euro für einen Stellplatz mit Auto und Zelt, und jede Person, also Kinder bis 7 Jahre zahlen 3,90 Euro, ansonsten pro Person 6,20 Euro, jedes weitere Fahrzeug 2,50 Euro, Elektrizität bei unter 5 Euro. Gut, ein Hund oder ein Tier, Haustier kostet nochmal extra, genauso wie Besucher. Aber es sind alles überschaubare Preise, überschaubare Kosten. Und das finde ich durchaus adäquat. Es ist dann in der Hochsaison, die ja bei den Franzosen dann in der Ferienzeit von Anfang Juli bis Ende August liegt, also in der eigenen Ferienzeit, da sind es dann nochmal jeweils so teilweise nicht mal ein Euro mehr. Also das finde ich absolut moderat.
Super.
Und tolle Fazilitäten hier, also Sanitäranlagen, alles modern, alles sauber. Und ich bin immer ein großer Freund eben auch von den Beurteilungen, von den Rezensionen, und die fallen hier durchweg sehr, sehr positiv aus. Angefangen eben vor allen Dingen bei der Hilfsbereitschaft, bei der freundlichen Aufnahme. Und das ist für mich immer schon mal das Wichtigste. Wenn das Entree stimmt, wenn du den Eindruck hast, du bist da willkommen, finde ich, dann guckst du auch mal über das eine oder andere
hinweg. Ach, super.
Und kannst dann eben auch sagen, wenn mal was fehlt, also wenn mal ein Stöpsel fehlt in der Spüle.
Hatten wir auch schon mal in der Folge, ja, genau.
Hatten wir. Na, dann, ich glaube, es ist, ich bin ja ein großer Freund von immer irgendwie Diplomatie. Und ich glaube, damit kommst du im Großen und Ganzen immer weiter, wenn mal was nicht passt, als wenn du dann irgendwie gleich lospolterst. So.
Also wenn ihr jetzt Bock habt, loszufahren, dann lehnt euch Zeit, weil es dauert ein bisschen. Nächstes Jahr im April macht er offiziell wieder auf. Aber das Geile ist, also das habe ich in vielen, vielen, vielen Ländern schon festgestellt. Ruft da mal an, wenn eine Nummer ist, wenn ihr da auf der Ecke seid. Manchmal, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, manchmal öffnen die Tür, gerade dann, wenn man sagt, oh Gott, wir können jetzt hier irgendwie in der Nebensaison noch mal ein bisschen was verdienen, warum nicht, kommt rein. Funktioniert öfter, als man denkt. Also das ist tatsächlich klasse. Also ich habe dann irgendwie viele geschlossene Campingplätze gehabt, wo ich dann einfach gedacht, Mensch, wie sieht's aus, kann man hier und sowas, wer weiß, vielleicht funktioniert da im Winter auch. Aber ansonsten, ab April könnt ihr wieder, bis September, wir packen alles in die Shownotes rein, da könnt ihr dann irgendwie mal den Link nochmal nachgucken, da könnt ihr auch vielleicht ein Buchungsformular finden und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr dann vielleicht schon mal euren nächsten Frühlings-, Sommer-, was auch immer Urlaub schon mal vorplant. Ich glaube, die Gegend ist toll und man kann da wirklich auch, wie ich schon gesagt habe, viel Wein trinken und dann fährt man nicht mehr so viel. Ist gar nicht so schlecht. Aber Reinhard, sag mal, du, ich war jetzt ja nicht nur in Frankreich, ich war ja auch in Italien. Was ich ganz spannend finde, ist so, ich als Deutscher in Italien, ich dachte so, das ist was Besonderes, ist gar nichts Besonderes. Nadine hat einen Künstler mitgebracht, der irgendwie das genau das Gewächs ist aus einem Elternteil Deutsch und aus einem Elternteil Italienisch. Und der singt. Und was singt er in welcher Sprache? Ja, natürlich, Englisch.
Na klar. Was sonst?
In Italien sehr, sehr außergewöhnlich übrigens, aber das ist total spannend. Und der singt ganz schön. Der Singer-Songwriter, der hat jetzt sein zweites Album rausgebracht, Modern Melancholia. Und das hat Nadine eben halt gehört. Und das Tolle ist, und das ist etwas, was ich richtig witzig finde, er ist auch Camper. Der war gerade mit seinem Campingmodell unterwegs und das macht er wahrscheinlich noch eine Weile, weil im November dann ist er auf Tour und wird seine Songs hier darbieten. Aber was hat er selber zu erzählen? Zu seiner Musik, zu seinem Camping. Also, Phil Boriva wird uns ein bisschen was erzählen und zwar im Gespräch mit Nadine und da hören wir doch jetzt mal rein.
Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine. Now I'm older, wishing I was younger. Heavy shoulders, nothing's like before. Oh, faded colors, mountain melancholia. And all those memories hanging on the walls. Oh, my heart explodes.
Wir haben wieder einen musikalischen Gast diese Woche, und zwar Phil Buriva. Hallo, wie geht es dir?
Hallo, guten Tag. Gut, danke schön.
Sehr schön. Wir haben dich nicht nur eingeladen, weil du eine ganz tolle neue Platte gemacht hast, Modern Melancholia, sondern auch, weil ich auf Instagram entdeckt habe, dass du tatsächlich gerade mit einem Wohnmobil unterwegs warst. Bist du unter die Camper gegangen?
Ich bin zum ersten Mal unter die Camper gegangen und zum zweiten Mal. Das erste Mal war ich auf Tour mit einem Camper vor vielen Jahren. Und dieses Jahr war ich zum ersten Mal privat da mit einem Camper unterwegs und einem Freund. Und es war sehr intensiv.
Erzähl mal, wie kam es dazu? Etrusco Goes Music ist der Hashtag. Genau. Also die scheinen irgendwie Musiker für sich entdeckt zu haben.
Genau, die entdecken Musiker für sich und schreiben die an und sagen, hey, du kriegst einen Camper, musst ein Foto machen und kannst dann damit reisen und gucken, wie sich ein Camper-Urlaub anfühlt. Und das war wirklich gut. Ich war mit einem meiner besten Freunde unterwegs. Und ja, wir sind eigentlich irgendwie in Süddeutschland gestartet und haben quasi die ganzen Alpentour gemacht, 2 Wochen lang.
Ah, es sah nach Bergen aus. Ich hatte gedacht, vielleicht Italien, nee, Alpen.
Ja, aber auch Italien, die nicht Anden.
Also, ach so, auch. Sind, okay, nicht nur, ja.
Wir sind in Süddeutschland gestartet, im Allgäu. Und dann sind wir, dann war die Frage, wir waren sehr spontan. Wir wussten, wir haben 2 Wochen Zeit. Und dann waren wir irgendwie da in Süddeutschland und waren so, okay, fahren wir jetzt nach links, Richtung Schweiz oder nach rechts, Richtung Frankreich. Von oben gesehen, also andersrum. Ja. Und dann dachten wir, okay, Frankreich, also sind wir dann quasi Richtung Schwarzwald gefahren und dann Richtung französische Alpen, dann nach Süden, dann Richtung Turin, italienische Alpen, Schweizer, österreichische Alpen und dann wieder zurück nach Deutschland. Und es war, ja, irgendwie gut.
Das ist ja aber auch das Schöne, dass man wirklich dann also am Steuer sitzt und sagen kann, fahren wir jetzt links oder rechts? Genau. Zum Wohnmobil.
Ja, und das war irgendwie das Spannende, weil wir hatten davor wirklich keinen Plan. Wir waren so, okay, ich glaube, lieber Karl, das war mein Freund, Karl, ein Camperurlaub ist eigentlich so, dass wir keinen Plan machen und dass wir vor Ort entscheiden, wo wir übernachten mit dieser App, Camp for Night oder glaube ich.
Park for Night. Park for Night. Ja. Und, das Wichtigste tun.
Ja, und dann waren wir so geflasht, dass es wirklich so gute Orte gibt, die so von dieser Community irgendwie gespeichert wird auf diese App. Und wir waren so, okay. Krass.
Wart ihr denn auf Campingplätzen oder dann viel auch so frei?
Meistens frei, klar. Mhm. Aber trotzdem dieses über Camp Pack for Night, dieses freie Schlafen, was trotzdem irgendwie legal ist oder sowas. Und am Ende war es aber trotzdem sehr oft, es waren Parkplätze oder irgendwelche Landschaften, die sehr, sehr, sehr umgeben waren von Natur. Meistens waren wir fast alleine.
Toll.
Das war wirklich, ja.
Habt ihr einen besonders schönen Ort entdeckt, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich habe tatsächlich einfach Süddeutschland noch mehr für mich entdeckt, Baden-Württemberg.
Witzig.
Es ist so schön. Es ist so.
Habe ich auch noch nicht für mich entdeckt.
Es war ein perfekter Mix aus so Berge und Hügellandschaften. Es war wirklich schön. Da war einer der schönsten Nächte, haben wir dort verbracht, im Allgäu. Ja, hätte ich nicht gedacht.
du hattest gesagt, du warst auch schon mal mit dem Wohnmobil auf Tour.
Ja. 2016. Sind wir auf Tour gefahren mit Milky Chance als Support. Und da gab es die Option, entweder mit einem Sprinter zu fahren oder einen Camper oder 2 Camper zu bekommen über eine Firma, die auch da Musiker gesponsert hatte. Und dann haben wir uns für die Camper entschieden und mussten dann quasi auch Milky Chance folgen. Wir sind im Nightliner gefahren, so ein Schlafbus. Und dann mussten wir quasi immer nach den Shows weiterfahren und dann quasi mit dem Camper irgendwo übernachten. Das war sehr anstrengend, aber irgendwie auch schön. Und das war unsere allererste Camper-Erfahrung.
Und ist das was für dich, jetzt nach 2-mal ausprobieren?
Irgendwie schon. Ich will mir, glaube ich, keinen Camper kaufen direkt, aber es war wirklich sehr, sehr cool. Ich würde mir, glaube ich, in Zukunft, wir hatten so, ich weiß gar nicht, wie man so Camper benennt von den Arten, aber es war kein 4x4 Camper, es war eher so ein größeres Familiencamper mit so 4 Betten, aber nächstes Mal würde ich, glaube ich, eher so ein Fiat Ducato 4x4 probieren, so ein bisschen Offroad.
So ein Kastenwagen oder sowas? Oder? So ach so, was. Offroad, okay, ja.
So ein bisschen was Kleineres, also mit so, ja, so ein kleiner Sprinter, der irgendwie kompakt und klein ist. Unser war sehr breit und groß, ab und zu bin ich wirklich fast stecken geblieben und bist du so mit so Dorfmenschen, die da mit dem Auto geparkt sind in Italien, wirklich eine halbe Stunde so millimetermäßig durch so Dorfstraßen fahren und alle so, si, si, prego, prego. Ich war so, grazie. Richtig. Und es war so, ja. Und es hat immer geklappt. Es war wirklich, einige Male stand ich da oder ich saß da im Auto und war so, es ist so eng, ich komme da nicht durch. Und dann waren wirklich so 10 Menschen um mich herum, die waren so, okay, hier, hier, nach links. Und es war immer eine Angelegenheit von Zentimeter. Aber ja.
Aber irgendwie geht's dann meistens.
Irgendwie geht's dann.
Was hast du unterwegs gehört?
Musik meinst du?
Ja, vielleicht habt ihr auch keine Musik gehört, vielleicht habt ihr nur Podcasts gehört.
Nicht oft. Wir haben eigentlich sehr wenig gehört, aber wenn wir Musik gehört haben, haben wir oft alte Playlists von mir gehört mit alter Musik, insofern, dass es quasi so 60er, 70er Songs waren. Ich kann mich an einen Künstler erinnern, Jim Croce heißt er. Ich kenne jetzt keinen Songtitel, aber folky Musik aus den 60er, 70ern.
Ja. Okay. Ich habe dein neues Album gerade schon kurz angekündigt, Modern Melancholia. Wie klingt es, was ist diesmal anders als bei deinem Debüt? Wie würdest du es den Leuten beschreiben?
Ich würde es als energetische, melancholische Musik beschreiben. Grob. Aber der Unterschied ist, glaube ich, dass ich dieses Album anders konzipiert habe als das erste. Das erste hieß Beautiful Sadness, also das jetzige Modern Melancholia. Also beiden spielen viel mit Melancholie und Traurigkeit und verbinden diese Themen. Aber beim neuen Album Modern Melancholia habe ich viel mehr zu Hause alleine vorproduziert und geschrieben, bevor ich ins Studio gegangen bin, um alles fertig zu machen. Und die Anfangsphase war, als Corona irgendwie angefangen hatte. Und da war natürlich die Phase, wo ich sehr viel zu Hause war und alleine in meiner Wohnung saß. Und in dieser Phase hatte ich sehr große Lust, Musik zu schreiben, die energetischer war und irgendwie mich motivierte. Deswegen habe ich einfach versucht, Songs zu produzieren, die uplifting waren und eine andere Energie hatten als das erste Album. Dennoch verbunden oder ja, mit traurigen irgendwie Lyrics dieser Kontrast geschaffen wurde. Deswegen ist, glaube ich, der Kontrast im Album, dass viele Songs, obwohl sie sehr energetisch sein können, in den Texten trotzdem sehr traurig sind. Und dieser Kontrast war sehr automatisch, aber habe ich im Nachhinein erst gemerkt und analysiert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zum ersten Album. Der erste Album ist, glaube ich, viel dynamischer und intensiver, anders intensiv, und das neue ist einfach energetischer und knackiger.
Was ist denn moderne Melancholie für dich? Was hat es damit auf sich?
Ich glaube, dass wir, also für mich ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass wir in dieser modernen Welt, in der wir leben, mit vielen Sachen konfrontiert sind, die wir vielleicht nicht verstehen. Und in meinem Fall war das so, dass ich oft überreizt war und auch nicht wirklich verstanden habe, wie diese Welt funktioniert. Und dieses ganze viel drüber nachdenken über die Welt und über die Probleme, die mich umgeben, hat dazu geführt, dass ich immer melancholischer wurde und mich immer mehr in diesen Weltschmerz irgendwie gesuhlt habe. Und am Ende habe ich versucht, dieses Gefühl umzusetzen in einen Satz und ein Wort. Und dann kam Modern Melancholia raus, was einfach für mich das Gefühl von dieser modernen Melancholie irgendwie gespiegelt hatte. Und das ist ein bisschen komplex, das zu beschreiben, aber ja, so eine Richtung würde ich es irgendwie beschreiben.
Du hattest ja tatsächlich auch im letzten Jahr so ein bisschen so eine kleine Krise, hast auch Therapie gemacht, weil es dir nicht so gut ging. Wie achtest du denn heute auf dich?
Ich habe einfach in dieser Zeit, in der ich wirklich viel Therapie gemacht habe und mich um mich gekümmert habe, gelernt, dass es sehr viel darum geht, auf sich selbst zu achten, indem man ein größeres Gespür hat für die eigenen Emotionen und diese Emotionen noch zulassen kann und offen ist für diese Emotionen und nicht einfach weitermacht und ihre Emotionen irgendwie beiseite legt, sondern die wahrnehmen sollte, auf jeden Fall in meinem Fall, und viel mehr darauf eingehen sollte. Das heißt, wenn irgendwas kommt, was sich sehr stark anfühlt emotional, sollte man das eher eingehen und versuchen, das wahrzunehmen, das akzeptieren und vielleicht kurz da sitzen und das wirken lassen, statt zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter, denn ich muss jetzt funktionieren. Und dann habe ich gemerkt, in meinen Testphasen, in diesen Phasen, als es mir sehr schlecht ging und ich so depressive Phasen hatte, und diese Gefühle kamen, dachte ich mir einfach, okay, jetzt wenn ich es akzeptiere und wahrnehme, ging es mir danach einige Stunden später viel besser als in den Phasen, wo ich gesagt habe, nee, ich kann nicht traurig sein, ich kann jetzt nicht im Bett liegen, ich muss keine weitergehen. Zeit, und dann hat sich das viel länger gezogen. Und als ich einfach gesagt habe, okay, jetzt geht es mir schlecht, dann war es viel schneller vorbei, weil irgendwie irgendwas in mir realisiert hat, okay, es ist jetzt so und es ist okay.
Wenn man es nicht unterdrückt vielleicht, wenn man es einfach zulässt und dann...
Ja, einfach zulassen.
Ja. Was machst du in solchen Momenten dann? Also gehst du raus oder irgendwie so, bist du in der Natur?
Das Gute ist, mittlerweile habe ich diese Momente nicht mehr.
Ja, also, super. Ja.
Ich hatte das, es war eine sehr starke Phase, in dem diese Momente sehr, sehr oft da waren, aber desto mehr ich verstanden habe, wo die herkamen und desto mehr ich verstanden habe, wie ich die loswerde und gar nicht zulasse. Oder desto mehr ich verstanden habe, wie ich es schaffe, dass diese Momente gar nicht stattfinden, weil ich schon davor, einen Schritt davor merke, okay, ich habe eine Phase, wo ich sehr viel arbeite, sehr gestresst bin, vielleicht mit anderen Problemen konfrontiert bin, dass ich in der Phase schon mich damit beschäftige, dass ich mehr Zeit für mich habe, mehr Sport mache, mehr sozial mit Freunden was unternehme und nicht immer allein im Studio hocke und mich um meine Musik kümmere, dass ich einen größeren Ausgleich habe in meinem Leben. Und das führt dazu, dass ich quasi nicht mehr diese Phasen habe von Depression oder Angst. Also das ist quasi die Arbeit davor schon sehr wichtig, dass man daraus nicht in diese Phasen reinrutscht.
Mhm. Ja. Jetzt ist dein Album ist gerade erschienen. Im November gehst du damit auch auf Tour. Fährst du wieder mit dem Wohnmobil oder
wird es diesmal der Nightliner? Diesmal mit dem Nightliner. Aber ich will tatsächlich irgendwann wieder auf einer kleinen, intimen Tour mit dem Wohnmobil fahren wollen. Mhm. Wäre schon cool.
Aber diesmal wird es eine große Tour?
Ja, oder was erwartet die Leute? Eine große Tour mit einem großen Nightliner, mit einer großen Crew und ja.
Super. Ich bin gespannt. Ich werde in Hamburg mal vorbeischauen.
Bitte.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke euch.
Vielen Mach's Dank. Gut. Tschüss. Now I'm older, wishing I was younger. Heavy shoulders, nothing's like before. Faded colors, modern melancholia. And all those memories hanging on the walls. My heart explodes.
Sag mal. Singer-Songwriter, Deutsch, Italienisch, Englisch, irgendwie so eigentlich multikulturell und das entspricht doch eigentlich unserem Ding, oder?
Absolut. Ich muss jetzt aber selber irgendwie überlegen, Deutsch-Italiener, wer mir da einfällt, ich lasse es lieber, bevor ich völlig falsch liege.
Vielleicht sollten wir uns das einfach mal anhören und dann sollten wir uns dann, wenn er im November auf Tournee ist, wir packen die Links natürlich rein, wann die Termine sind, ob ihr noch Tickets bekommt, findet ihr alles in Show Notes und dann könnt ihr nochmal gucken. Und dann könnt ihr diesen Phil Boriva einfach mal kennenlernen. Übrigens nicht verwandt mit Jens Riva, so viel ich weiß, also Phil Boriva. Liest keine Nachrichten, sondern singt seine schönen Songs. Und vielen Dank für das schöne Interview, Nadine. Ich hab hier noch ein Produkt dabei. Das habe ich hier.
Ich bin sehr gespannt darauf.
Ja, du hattest mich irgendwie schon im Vorgespräch gefragt, so was vor 25 Jahren davon worden ist, oder ein bisschen länger. Und jetzt war ein Smartphone. Ich habe das jetzt mir rausgepackt. Das sieht irgendwie nicht so aus wie ein Smartphone.
Ganz und gar nicht. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt die besonderen Vorzüge dieses Modells sein sollen.
Geht ganz schnell. Wie lange hält dein Smartphone aus? Also akkumäßig.
Wenn ich es richtig sozusagen strapaziere, 10 Stunden hält der Akku.
10 Stunden? Oh, Wahnsinn. Das heißt, du musst dann irgendwie immer eine Stromquelle haben, damit du weiter erreichbar bleibst und jemanden erreichen kannst. Ich nicht. Ich habe jetzt von Nokia, das ist diese alte Marke, die kennt man noch. Also das ist eine Nokia, die gibt es eigentlich nicht mehr als Nokia. Das ist ein neuer Hersteller, das ist HMD. Der macht aber das unter dem Label Nokia nach wie vor diese sogenannten Feature-Phones, so nennt sich das. Weil die haben Features und es ist ein Phone. Das heißt, darum nennen die das Feature-Phone. Smart ist es nämlich nicht, sonst hätten sie es so genannt. Also wirklich schlau sind die Dinger nicht. In dem Look and Feel von früher haben die Telefone rausgebracht und die können auch nicht viel mehr als früher. Die halten ein bisschen länger aus. Das Display ist ein bisschen größer, aber im Prinzip können sie was telefonieren und SMS schreiben und man kann noch ein bisschen mehr. Also, ich habe das Nokia 3210. Das ist tatsächlich die Nummer, die es früher schon mal gab und die Bauweise ist tatsächlich auch ähnlich wie früher. Das heißt, unten relativ schlank, bis im Bauch hin nach oben hin. Ein großes Display und mit ganz normalen Tasten. Das heißt, also ich schreibe keine mit meinen beiden Daumen irgendwelche langen Texte, sondern ich muss dann hier dreimal drücken, um irgendwie auf einer Taste einen bestimmten Buchstaben hervorrufen. Wenn ich eine SMS schreiben will. Witzig ist, ich habe das irgendwie sofort wieder drauf gehabt und konnte dann sofort tatsächlich diese Sachen wieder benutzen. Ich habe nur nicht mehr so lange Texte geschrieben, sondern weil komm später oder bis gleich. Also das hat mir dann auch gereicht. Aber immerhin kann ich diese Botschaft rausschicken. Das finde ich schon mal ganz gut. Ich sprach über die Akkulaufzeit. warum, und fangen wir nochmal einen Schritt vorher an, warum habe ich das überhaupt? Also ich bin auf einem Festival gewesen und was mich da tierisch nervt ist, also auf zwei Festivals, was mich tierisch nervt ist tatsächlich die Akkulaufzeit, wenn ich unterwegs bin. So, das heißt also, ich habe dann irgendwie da, mache Fotos da und telefoniere schnell, verabrede mich mit Leuten, was dann manchmal schwierig ist, weil das Netz dann so schwierig ist und dann verbraucht allein bei der Netzsuche viel Power. Wo bist du gerade? So. Das heißt, und dann ist der Akku leer, bevor die Konzerte vorbei sind. Und dann sitzt du da so und denkst so, ja, schade. Und ich kann eigentlich niemanden mehr erreichen. Ich kann nicht mehr sagen, wo ich bin. Ich kann niemandem eine Nachricht schicken auf dem Festival. Und darum habe ich mir einfach ein reines Festivaltelefon zugelegt. Das ist das Ding, wo ich dann einfach nur irgendwie mal kurz sagen kann, bin am Getränkezelt XY, bin an der Bühne so und so, wie immer. Treffen 20 Uhr oder irgendwas. Schick eine SMS raus und dann ist es an. Und ich sage deshalb SMS, weil leider kann das nur SMS, kann kein WhatsApp, kein Signal, kein irgendwas. Das heißt, das kann ich mit diesem Ding alles nicht nutzen. Was ich aber machen kann, es hat auch einen Browser. Ich könnte theoretisch darüber irgendwelche Services nutzen, das ist mir zu kompliziert. Aber ich kann immerhin zwei SIM-Karten reinpacken. Wow, ich kann irgendwie eine Speicherkarte reinpacken für irgendwas. Ich weiß nicht wofür, aber kann man machen. Ich kann damit sogar Fotos machen. Also das heißt, also wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe oder den oder sagen wir mal, ich bin, habe einen Punkt gefunden, wo ich gerade mich verabreden will, kann ich ein Foto machen. Das per MMS gibt es nämlich auch noch. Das kann ich dann verschicken, um dann zu sagen, wo ich bin. Also das geht alles. Und dafür ist es super. Und dann hält das Telefon, wenn ich es nur für diesen Zweck nutze, mehrere Tage durch. Also die sagen irgendwie Wochen, ich glaube nicht, aber so mehrere Tage ohne Probleme. Das ganze Festival nicht einmal zwischenladen, das ist schon super. Ich kann damit Snake spielen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das ist dieses alte Spiel, wenn man mal auf einem Bus oder eine Bahn gewartet hat, wo man irgendwie so einen Wurm von A nach B lenkt und hofft, dass man nicht irgendwo an so einen Pilz verreckt. Der wird immer länger, wenn ich dann was auffresse oder sowas. Das ist ganz lustig. Das kann ich damit spielen, noch zwei, drei andere Sachen. Aber ansonsten kann ich damit eigentlich gar nicht viel machen. Ich kann Radio hören, ich kann auch Musik auf das Gerät spielen, auf diese Speicherkarte, wenn ich die reinpacke. Und die Fotos, ich will mal so sagen, ausdrucken würde ich sie nicht, aber jetzt als Notizzettel funktionieren sie gut. Also solche Sachen gehen alle damit. Also es ist wirklich ein Notfallhandy fürs Campen auch ein bisschen. Das heißt, es liegt da drin, ich habe eine Speicherkarte drin und ich kann dann, wenn ich irgendwo bin, mal schnell jemanden rufen und muss nicht immer das teure Smartphone dabei haben, wenn ich eine Fahrradtour mache. Ich kann zum Beispiel mein Kind das in die Hand drücken, der dann nicht irgendwie schmutzige Bilder irgendwie sich im Internet angucken soll, sondern es ist erreichbar. Also ich glaube, das ist ein tolles Not- und Kindertelefon oder eben halt ein Festivaltelefon, was dafür super funktioniert. Kinder bleiben mobil, ich bin mobil, ich kann ein paar Nummern speichern und so. Das 3210 gibt es in mehreren Farben, kostet 79 Euro, wenn man es direkt bei HMD kauft, gibt es aber im Internet auch günstiger. Also da gibt es auch sowieso noch ein paar andere Modelle. Also wenn man zum Beispiel dieses alte Bananentelefon haben will, was man zusammenklappt, geht auch gut. Wenn man irgendwie eine andere Farbe haben will, geht auch gut. Es gibt sogar noch welche, die dann so ein bisschen robuster sind, die dann immer runterfallen dürfen. Ich fand das ganz lustig. Also das ist irgendwie so, ich habe jetzt das in Türkis. Das ist sehr schlank, sehr leicht. Ich habe sogar noch einen Klinkenanschluss, um damit dann irgendwie Radio oder meine Musik zu hören. Also mit diesen alten Kopfhörern, die nicht mit Funk verbunden sind, kann ich damit auch umgehen. Ich mag das. Also ich mag das tatsächlich, so ein Ersatztelefon dabei zu haben, weil ich habe das oft genug inzwischen in den letzten, also gerade wenn das Telefon, das Smartphone schon ein bisschen älter ist und der Akku ein bisschen nachlässt, dann hält das eben wie bei dir so 10 Stunden und dann sitzt du da, gerade wenn du draußen bist und was jetzt? Du, ich komme später oder ich habe mich verfahren oder irgendwas. Das ist ganz gut, so ein Telefon irgendwie in der Tasche zu haben, was nichts wiegt und irgendwie lange durchhält. Also das ist tatsächlich, also kein Lebensretter, kann es sein, aber es ist irgendwie so ein tolles Notfallding. Tolles Festivalding, 79 Euro, also von daher für mich ein cooles Campingutensil, hört sich komisch an, also ein Telefon als Campingutensil zu bezeichnen, aber für den Preis finde ich das gut. Wie gesagt, gibt auch günstigere Varianten, das 3210 kostet 79 Euro. Jetzt bist du
dran. Und was ist dein Eindruck, du kennst ja sicherlich noch die Ur-Nokia auch, ja. Das 3210, hast du das mal verglichen? Hm. Kannst du da irgendwie sagen, das ist tatsächlich so, der Akku ist tatsächlich so viel leistungsfähiger?
Nein.
Oder?
Nein, nicht viel leistungsfähiger. Aber wir haben ja früher irgendwie noch auch anders diese Dinger benutzt. Es ist ein bisschen, die Akkus sind besser geworden. Also das ist schon so, dass die Akkukapazität ein bisschen länger ist. Dafür ist hier das Bild, der Bildschirm ein bisschen größer als bei den alten Geräten und darum verbraucht er auch wiederum ein bisschen mehr. Aber so die Standby-Zeit ist schon beträchtlich lang. Also das ist schon ein bisschen besser als früher. In der Nutzung, also ich glaube, wenn du jeden Tag dein Snack-Spiel spielst und das vergleichst mit früher diesen Spielchen, die auf den anderen Geräten drauf waren, dann würde dann hier dir schneller der Akku zu Neige gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie bis zum Ende geschafft, weil ich das nicht als Daily Driver nutze, sondern eben halt eher als, um mich schnell zu verabreden, als Mitnahmetelefon. Und dann, wenn ich dann irgendwie wieder an der Stromquelle sitze, nehme ich natürlich mein Smartphone, weil ich möchte ja auch dann irgendwie ein paar andere Services nutzen, die dieses Telefon nicht hat. Aber nee, also so als Not, was auch immer, Telefon, passt es. Und dann, ich will das aber auch gar nicht mit den alten hundertprozentig vergleichen, weil es ist nicht nur Nostalgie, dass ich sowas nutze und was ist besser oder schlechter. Ich könnte dann natürlich auch das alte Telefon nutzen von früher. Was es besser kann als früher ist, wie gesagt, 2 SIM-Karten. Ich kann noch eine Speicherkarte reinpacken und das alles in dieser kleinen Bauform, das ist schon nicht schlecht. Das konnten die früher nicht. Und es hat USB-C zum Aufladen und die früheren, erinnerst du dich vielleicht noch, diese runden Stecker und dann hast du es gerade nicht dabei. Hier kann ich das mit allem aufladen, was ich gerade zur Verfügung habe. Also das ist schon deutlich besser als früher, ja.
Ja, und fairer Kurs so, ne? Also ja, zumindest so irgendwie eine reelle Geschichte. Ja.
Eine reelle Geschichte. Also klar, also natürlich kannst du dir auch gebrauchtes Altes holen, aber wenn du jetzt was Neues haben willst, was ja noch eine Garantie hat und sowas, dann guckt man mal. Nochmal, es gibt eben halt von der Firma auch noch ein paar Telefone, die noch ein Stück weit günstiger sind oder robuster sind oder irgendwie zum Klappen sind oder was auch immer. Da hat man eine freie Auswahl. Das finde ich halt ganz gut. Also ist man auf einer Suche nach einem Kinder-, nach einem Notfall-, nach einem Festivaltelefon, muss man nicht dieses eine nehmen. Ich habe jetzt das eine und ich bin fein damit. Aber man hat da irgendwie eine große Auswahl.
War das nicht der Spruch von Nokia, Connecting People damals?
Yes, genau. Genau, connecting people. Jetzt sind wir quasi damit noch weiterhin connected. Wobei, was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich, dass so ein Brand, egal wie er jetzt war, Nokia war mal der größte Handyhersteller der Welt, der größte, der beste, der am schnellsten irgendwie neue Geräte rausgebracht hat und wie schnell der irgendwie, ja, alles quasi verloren hat und jetzt von irgendeiner anderen Klitsche übernommen worden ist, die dann sagen so, wir nutzen diese Strahlkraft der Marke immer noch ein Stückchen weiter. Aber eben vor allen Dingen für solche Telefone. Die haben es probiert mit Smartphones, mit Nokia, aber in so einem Niedrigpreissegment, in so einem Segment, was jetzt nicht so High-End ist. Und das funktioniert halt nicht, ne? Also da hast du dann irgendwie so ein, also Nokia zählt nicht mehr als das High-End, das Nonplusultra. Und die zählen eben halt, also Nokia als Feature, das kannst du verstehen. Hat jeder sofort ein Bild im Kopf.
Ja, ja.
Aber für so dieses.
Ja, schade eigentlich, ne? Ja. Aber dass sie das so da die Zeit verschlafen haben, aber ist nun mal so, ist nicht zu ändern.
Ich bin mal gespannt, was jetzt mit unserer Autoindustrie funktioniert, ne? Weil da kann ich mir auch vorstellen, dass es einige Brands gibt, die wir so als dieses Nonplusultra bezeichnen, in 10, in 20 Jahren möglicherweise genauso Billigheimer werden, weil die keiner mehr kauft, weil jetzt Leute nur noch Fahrzeuge aus Fernost fahren wollen. Also ich bin mal gespannt.
Ja, ja. So, aber ja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch so eine Renaissance von bestimmten Dingen und die erfinden sich nochmal neu oder vielleicht kriegt die es ja nochmal hin, die Marke. Ich bin mir auch gespannt. Ich weiß, ich war ja mal ein großer Fan, deswegen war ich bei den Tasten jetzt eben auch ganz angetan. Ich war mal ein großer Fan von BlackBerry
eigentlich. Ah, ja.
Ich fand das super mit den Tasten.
Würdest du es heute noch nutzen?
Nee, natürlich nicht mehr. Das wäre jetzt irgendwie befremdlich, wenn ich mich darauf wieder einließe. Aber ich fand das damals tatsächlich klasse, so, ne? Dass du wie so eine Tastatur hast, so mit der du dann wirklich jeden einzelnen Buchstaben so eingibst. So.
Hat Vorteile, weil du das theoretisch mal auch bei einer Besprechung fast blind machen kannst, während du beim Smartphone im Hand gucken machst. Also wenn du weißt, wo die Taste sitzt, so 1, 2, 3, das muss das, was weiß ich nicht sein, und dann kannst du das drücken. Es gibt so eine Hülle, habe ich bei Instagram gesehen, ganz geil. Es gibt von einem Hersteller so eine Smartphone-Hülle, die du dann rüberschnippst, die haben unten eine Tastatur dran, eine Bluetooth-Tastatur. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein unähnliches Kind vom iPhone und BlackBerry. Das ist eigentlich ganz lustig.
Das werden wir mal vorstellen demnächst. Vielleicht komme ich ja mal in den, auch mal so. Du, gut, eigentlich unser Multimedia-Guru, aber vielleicht übernehme ich das mal so als kleiner so Einsteiger, so ein bisschen, so das ist, wie soll man sagen, ja, der Rookie.
Der Rookie. Wie seid ihr denn unterwegs? Habt ihr ein Smartphone da draußen? Habt ihr irgendwie immer ein Smartphone dabei? Habt ihr irgendwie so ein BlackBerry noch mit? Oder habt ihr euch irgendwie auch so ein Nokia oder so ein anderes, so ein Nichtskönner-Telefon mitgenommen, damit ihr zur Not erreichbar seid? Oder ist das alles im Auto integriert bei euch? Seid ihr so irgendwie state of the art, dass ihr gar kein Telefon mehr braucht, weil ihr dann irgendwie das mit der Brille macht? Erzählt doch mal. Also schickt uns dann einen Kommentar bei Instagram. The Camperman sind wir da. Und wenn ihr die nächsten großartigen Multimedia-Tests von Reinhard nicht verpassen wollt, solltet ihr unbedingt unseren Podcast abonnieren. Das könnt ihr überall machen. Bei einem ist eine Glocke, beim anderen ein Pluszeichen. Und dann habt ihr jeden Donnerstag früh, nämlich das ist unser Erscheinungstermin, die neueste Folge parat. Diese Folge hier, das war die 172. Das heißt, wir haben schon eine Menge gemacht, aber wir haben noch eine Menge vor. Also es lohnt sich, uns zu abonnieren. Ich habe mir so viel gequatscht, Reinhard. Jetzt hast du gar nichts mehr zu sagen.
Ja, aber du bist so im Flow und es hat mir heute wieder einen unglaublichen Spaß gemacht mit dir. Irgendwie, es ist ja etwas konzentrierter immer zu zweit.
Ist so.
Man kann sich, so sehr ich auch das im Quartett klasse finde mit Nadine und mit Henning und zu viert ist super. Aber manchmal ist das, wenn das so, ja, dann ist, das hat das mehr so wirklich so ein Zwiegespräch, wie der Name sagt. Und da hat man manchmal ist die Konzentration doch etwas enger und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist die Hörer auszusehen und ich freue mich auf weitere Folgen mit dir und mit den beiden anderen.
Ich muss es dir leider sagen, nächste Woche hat sich Henning angekündigt, das heißt also dieses Tête-à-Tête ist dann vorbei und dann müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Ich habe mich nämlich auch so sehr daran gewöhnt, jetzt also mit dir dieses Ding hier zu machen, also von daher mal gucken.
Also das ist ein Luxusproblem, mit dem ich gut klarkomme, wenn Henning wieder dabei ist.
Ihr da draußen viel Spaß beim Campen, beim Herbstcampen und sucht euch schöne Plätze und ihr findet die. Ansonsten hört ihr herein. Wir haben ganz viele vorgestellt und ihr findet dann bestimmt auch mit hoffentlich unserer Hilfe den richtigen für euch. Also bis nächste Woche. Ganz liebe Grüße.
Macht's gut, hat Spaß gemacht. Ciao.
Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.